Bereitet den Weg des Herrn. So lautet der Titel unserer Spiritualitätssendung heute am zweiten Adventssonntagnachmittag. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich, ein herzliches Grüß Gott an alle Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Mein Name ist Claudia Kiesel. Die Kirche schenkt uns an diesem zweiten Sonntag im Advent eine schöne Stelle aus dem Lukas-Evangelium, die bestimmt die meisten oder vielleicht auch alle Hörer heute schon gehört haben in der Heiligen Messe aus dem Lukas-Evangelium im Kapitel 3. Der Sendungstitel, der ist entnommen aus diesem Evangelium, das ist genau der Vers 4, in dem es heißt: Stimme eines Rufers in der Wüste bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Straßen. Was es mit diesem Aufruf auf sich hat, der an uns alle ergeht an diesem Tag und was wir daraus machen, dabei hilft uns jetzt zu dieser Stunde in unserer Spiritualitätssendung unser heutiger Referent. Das ist Pfarrer Fritz May aus Langenfeld. Ein herzliches Grüß Gott, Pfarrer May.
Hallo Ihnen und allen zu Hause.
Die Stimme, die da ruft in der Wüste, das ist Johannes der Täufer, eine Figur, die uns heute an die Seite gegeben wird, ja, an dieser Stelle des Advents. Und er nimmt eigentlich als Prophet genau zu dem Zeitpunkt die Rolle ein, die Jesaja schon voraus verkündet hat, die Stimme des Rufers in der Wüste. Pfarrer Fritz May, wir freuen uns jetzt, was Sie uns dazu sagen werden zu dieser Bibelstelle und lauschen ganz aufmerksam.
Danke. Meine Lieben, das Evangelium heute ist ja wirklich dieser Aufruf zur Umkehr. Und es ist etwas, was wir kennen. Und was ich nicht möchte, ist, dass wir uns dran gewöhnen. So im Sinne, das kenne ich ja schon. Genau das ist die Gefahr. Sondern, dass wir da heute nochmal hinhören. Wenn es da heißt, es war im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius. Und dann wird aufgezählt, wer alles da damals dabei war. Also Pontius Pilatus und so weiter. Da erging in der Wüste das Wort Gottes an Johannes, den Sohn des Zacharias. Und er zog in die Gegend am Jordan und verkündigte dort überall Umkehr und Taufe zur Vergebung der Sünden. Und das ist es. Er zog in die Gegend am Jordan und verkündigte dort überall Umkehr und Taufe zur Vergebung der Sünden. Es geht um die Umkehr, um unsere Umkehr, meine Lieben. Denn Jesus hat es ja später auch getan und gesagt. Getan und gesagt. So erfüllt sich, was im Buch der Reden des Propheten Jesaja steht. Eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet ihm die Straße. Ebnet ihm die Straße. Jede Schlucht soll aufgefüllt werden. Jeder Hügel, jeder Berg und Hügel sich senken. Was krumm ist, soll gerade werden. Was uneben ist, soll zum ebenen Weg werden. Und alle Menschen werden das Heil sehen, das von Gott kommt. Meine Lieben, ich möchte wirklich, dass wir das heute zum ersten Mal an unser Herz ranlassen. Zum ersten Mal. Dass es uns gilt, nicht den anderen. Denn wenn ich jetzt uns jetzt, wenn wir jetzt in einer Runde hier sitzen würden und fragen würden, wer von Ihnen ist ohne Sünde? Da würde doch keiner sagen, ich. So, wenn aber jeder von uns bestätigen würde, ich bin ohne Sünde, dann können wir doch nicht sagen, das gilt nicht für mich. Sondern dann muss ich doch umkehren. Wenn ich doch noch in der Sünde bin, kann ich doch nicht sagen, ich brauche die Umkehr nicht. Das geht so tief, mein Lieben, das geht so in unsere Existenz, denn es ist so ernst, ja, wie es eigentlich nichts anderes gibt. Weil das ist der einzige Grund, warum Jesus gekommen ist, warum die Propheten gekommen sind. Ja, eben uns zur Umkehr aufzurufen. Jesus ist so provoziert worden von den Pharisäern und sagten, welches Zeichen tust du? Welches Zeichen tust du? Und Jesus sagt, ich gebe euch kein anderes Zeichen, als das Zeichen des Jona. Ne, eben dieses kehrt um. Was ist das, was unser Papst Benedikt sagt in seinem Jesusbuch? Was wollte Christus? Gott, die Liebe. Aber wenn ich doch in der Sünde bin, wenn ich noch einen Bruder hasse oder verleumde oder richte oder wenn ich mich darüber ärgere, dann bin ich doch nicht in der Liebe. Dann ist das doch Sünde, oder nicht? Ja, es ist Sünde. Und genau darum geht es, um diesen Aufruf heute. Und es geht um mich, es geht um uns, dass wir das ernst nehmen, ja, dass es nicht um andere geht, sondern um mich geht. Und dazu, mein Lieben, haben wir eine Hilfe von unserem Papst Franziskus, was der uns lehrt, wie konkret der uns an der Hand nimmt wie ein gütiger Vater. Also der hat wirklich das, was er schreibt und was schon Papst Benedikt in seinem Jesusbuch so toll beschreibt, nämlich über die Deutung der Gleichnisse, da spricht er ja über die Barmherzigkeit, über die Rachamim und über die Chesed, über die väterliche Seite der Barmherzigkeit, der führt, der begleitet. Und das macht unser Papst Franziskus. Ihr habt jetzt von dieser Woche drei Ansprachen, wo er uns so bei der Hand nimmt und uns führt aus der Sünde heraus, ja, dass wir nur staunen. Ich möchte die Ihnen vorlesen. Und dass wir jetzt nicht meinen, ach ja, habe ich heute Mittag gehört, kenne ich ja schon. Nein, meine Lieben, dass wir einmal mit aller Zeit, die wir haben, diese Worte einmal aufnehmen von einem Herzen, was uns liebt. Dass wir mit aller Zeit, die wir haben, diese Worte aufnehmen, ja, dass diese Worte aus dem Vater kommen. Dass der Vater uns ruft, uns, die wir eben die Umkehr brauchen. Oder sind wir wie der zweite Sohn zu Hause, der sich darüber ärgert, dass Gott dem anderen vergibt? Dann sind wir eben auch nicht zu Hause, obwohl wir meinen, wir wären zu Hause. Und darum möchte ich das auch ganz am Anfang nochmal so betonen, dass wir das ernst nehmen. Denn dann heißt es da, am heutigen zweiten Adventssonntag werde gezeigt, wie man der Erwartung, mit der die Adventszeit vor einer Woche begonnen habe, Substanz verleihen könne. Substanz, indem man einen Weg der Umkehr unternehme. Na, so unser Papst, indem man einen Weg der Umkehr unternehme. Dann kommen wir wirklich in dieser Adventszeit, da bekommt die Adventszeit wirklich eine Substanz. Als Leitfaden für diesen Weg präsentiere das Evangelium die Gestalt des Johannes des Täufers. Er zog in die Gegend am Jordan und verkündete dort überall die Taufe der Umkehr zur Vergebung der Sünden. Vers 3. Um die Mission des Täufers zu beschreiben, nehme der Evangelist Lukas die alte Prophezeiung Jesajas auf, Stimme eines Rufers in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn. Unser heutiges Evangelium. Bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Straßen. Jede Schlucht soll aufgefüllt und jeder Berg und Hügel abgetragen werden. Was krumm ist, soll gerade, was uneben ist, soll zum ebenen Weg werden. Meine Lieben, das ist doch, was wir alle kennen. Der Johannes ruft, bereitet dem Herrn den Weg. Und jetzt wird unser lieber Papst so konkret, er sagt nämlich, um den Weg für den Herrn, der komme, vorzubereiten, sei es notwendig, die Erfordernisse für die Umkehr zu berücksichtigen. Die Erfordernisse für die Umkehr zu berücksichtigen, zu denen der Täufer uns einlade. Zuallererst seien wir aufgerufen, die durch Kälte und Gleichgültigkeit hervorgerufenen Täler auszugleichen. Meine Lieben, was ist denn unsere Kälte und unsere Gleichgültigkeit? Ist das nur ein Symbol? Ist das nur ein Bild? Nein, es ist doch eine Realität. Es ist doch eine Realität. Wenn ich an einem Menschen vorbeigehe, der weint, ja, und ich ihn dann einfach links liegen lasse, das ist doch Herzenskälte. Vom Gleichnis vom barmherzigen Samariter kennen wir das. Und dann rümpfen wir die Nase und sagen, ja, das sind ja die Priester und die Leviten, die anderen. Aber ich selber, mein Lieben, ich selber gehe doch an dem Schmerz des anderen vorbei. Oder die Gleichgültigkeit. Da muss ich doch drauf Acht geben. Die durch die Kälte und Gleichgültigkeit hervorgerufenen Täler, und das ist doch nichts anderes als die Sünde, die diese Täler machen. Die Sünde ist es doch. Und uns mit denselben Gefühlen Jesu den anderen zu öffnen. Und uns mit denselben Gefühlen Jesu den anderen zu öffnen. Und was sind seine Gefühle? Die Liebe. Die Liebe. Mein Lieben, nichts anderes. So, hier könnte ich aufhören. Ich könnte aufhören und sagen, mein Lieben, das reicht. Denn das ist es nämlich. Und wenn wir jetzt sagen, ja, ich weiß das ja, ja, dann ist es ja auch gut. Aber warum sind wir da nicht glücklich? Warum sind wir denn nicht in der Gelassenheit? Warum haben wir denn immer noch Sünden? Ja, warum verändert sich dann in meinem Leben nichts? Warum kann mich der andere denn immer noch aufregen? Warum bekomme ich denn immer noch Ängste? Und warum ärgere ich mich denn noch? Meine Lieben, in der vollkommenen Liebe gibt es keine Furcht. Und das ist etwas, was doch heute beginnt. Heute beginnen soll. Sonst würde doch Johannes nicht zur Umkehr aufrufen und so würde doch auch Jesus nicht zur Umkehr aufrufen. Wenn es nur eine Sache ist, die nach dem Tod stattfindet, dann können wir doch in unserer Lebzeit leben, wie wir wollen. Dann braucht man doch jetzt auch nicht anzufangen. Weil wenn ich nämlich jetzt nicht anfange, fange ich morgen auch nicht an. Was mir jetzt nicht wichtig ist und ich darum weiß, fange ich doch morgen auch nicht damit an. Denn ich weiß es ja heute schon. Ja, so existenziell ist das. Dass ich diese Gefühle Jesu zu den anderen lerne, nämlich die Liebe. Und er sagt es. Das heißt, mit jener Herzlichkeit und brüderlichen Aufmerksamkeit. Mit jener Herzlichkeit und brüderlichen Aufmerksamkeit. Die Verantwortung für die Bedürfnisse des Nächsten zu übernehmen. Mein Lieben, das heißt nicht, einer alten Dame über die Straße zu helfen. Ich sehe, was du brauchst und jetzt zwänge ich dir meine Hilfe auf. Nein. Sondern wenn jemand weint, der hungert, ja, dass ich ihn tröste mit der guten Nahrung. Wenn jemand traurig ist, ja, dass ich ihn nicht tröste und in ein Selbstmitleid hineinfahre, wie Papst Benedikt das sagt, es gibt ja die Traurigkeit, die von der Verzweiflung herkommt, aber auch die Traurigkeit der Reue. Und dass ich dementsprechend mich verhalte, aus dieser Verantwortung heraus, das alles mit einer besonderen Fürsorge für die Bedürftigsten. Und die Bedürftigsten, mein Lieben, das sind wir doch selber. Denn brauchen wir keine Barmherzigkeit Gottes? Wenn ich doch die Barmherzigkeit Gottes brauche, wie kann ich mich denn dann über den anderen erheben? Ja, du brauchst den noch mehr oder wie auch immer. Aber die brauchen wir doch alle, oder? Und das ist das, wo wir alle so uns in der Sünde verstricken. Und dieses Erkennen, darum geht es. Und dazu hilft uns der Papst in unserer heutigen Mittagsansprache. Er sagt dann weiter im nächsten Abschnitt Folgendes. Dann müssten wir durch Stolz und Hochmut verursachte Härte reduzieren. Hören sich das mal an, was er da sagt. Nein, durch meinen Stolz und durch meinen Hochmut entsteht meine Härte. Ja, dieses interessiert mich nicht. Lass mich damit in Ruhe. Ich lebe mein Leben. Was du machst, ist deine Sache. Ja, was ich mache, ist meine Sache. Der andere ist mir egal. Es geht nur darum, dass ich glücklich werde. Es geht nur darum, dass ich zufrieden bin. Nach außen würde man sagen, na klar, kann ich unterschreiben. Aber leben wir dementsprechend? Nein, leben wir nicht. Und zu diesem Stolz, da gibt es einen wunderbaren Kommentar im Evangelium Tag für Tag vom 13. Dezember, nämlich vom heiligen Origenes. Er sagt, Josua überschritt den Jordan, um die Stadt Jericho anzugreifen. Aber der heilige Paulus lehrt, wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher dieser Finsternis, gegen die bösen Geister in den himmlischen Bereichen. In den himmlischen Bereichen. Dann heißt es da weiter, wenn also diese Dinge zu unserer Ermahnung aufgezeichnet wurden, wohlan denn, was zögerst du? Brechen wir auf in den Krieg, erstürmen wir die größte Stadt dieser Welt, das heißt die Bosheit, und zerstören wir die stolzen Stadtmauern der Sünde. Mein Lieben, das ist dieser Stolz, der diese Mauern aufbaut, der Sünde. Und wo das ist, das schreibt Origenes auch noch. Schaust du ringsum nach, welcher Weg einzuschlagen ist, welches Schlachtfeld auszusuchen ist, du findest ohne Zweifel meine Worte verwunderlich, aber sie sind dennoch wahr. Beschränke deine Nachforschungen auf dich allein. Hören sich das mal an. Es geht gar nicht darum, mit einem Menschen oder mit einer Kraft oder mit einem Mächten außerhalb von mir zu kämpfen. Da geht es gar nicht darum, dass man gegen irgendeinen Menschen kämpft, sondern es geht darum, dass es in mir ist. Ne? In dir findet der Kampf statt. Ne? Beschränke deine Nachforschungen auf dich allein. In dir findet der Kampf statt, den du liefern willst. In deinem Inneren ist das Bauwerk des Bösen und der Sünde, das es niederzureißen gilt. Meine Lieben, hören Sie, was der da sagt? Du findest ohne Zweifel meine Worte verwunderlich, aber sie sind dennoch wahr. Beschränke deine Nachforschungen auf dich allein. In dir findet der Kampf statt, den du liefern willst. In deinem Inneren ist das Bauwerk des Bösen und der Sünde, das es niederzureißen gilt. Der Feind kommt aus der Tiefe deines Herzens. Nicht ich sage dir das, sondern Christus, hör gut zu. Aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugenaussagen und Lästerungen, Matthäus 15, 19. Machst du dir einen Begriff von der Macht dieser feindlichen Armee, die aus der Tiefe deines Herzens gegen dich vorrückt? Das sind unsere wahren Feinde. Meine Lieben, machen wir uns das bewusst? Das ist der heilige Origenes. Origenes. Und was das bedeutet, wenn ich sündige, dann öffne ich meine Seele für den Bösen. Dann bin ich nicht mehr ein Gotteskind. Dann verlasse ich das Haus des Vaters. Meine Lieben, wir kennen alle diese Formulierungen, wir kennen alle diese Bilder. Aber sind wir uns der Konsequenz bewusst? Sind wir uns wirklich dessen bewusst? Dass wir uns dann für den Bösen öffnen, für das Böse, und dass ich dann nicht ein Tempel des Heiligen Geistes bin, sondern ein Haus des Bösen? Wie sagt Origenes, in deinem Inneren ist das Bauwerk des Bösen und der Sünde, das es niederzureißen gilt. Aber dieses Bauwerk, meine Lieben, ist ja lebendig. Aber wir fühlen es nicht als Bewegung, sondern als Kälte und Härte, so wie der Papst das hier schreibt. Aber es ist die Folge meines Verhaltens. Es ist die Folge meines Verhaltens. Wenn ich auf jemanden schimpfe und mich dabei ärgere, dann baue ich wieder einen Stein, da lege ich wieder einen Stein drauf auf diese Härte. Meine Lieben, und das gilt es zu sehen, das gilt es zu erkennen und dann umzukehren, davon umzukehren. Ich muss zurück, nein, ich muss überhaupt nichts. Keiner von uns muss das, mein Lieben, wir sind alle frei. Wir sind alle frei für diesen Weg und für diese Entscheidung. Aber ich selber muss und werde diese Schritte verantworten. Das schon. Keiner wird mein Leben verantworten. Ich kann auch nicht sagen, wenn ich dann vor dem Vater stehe, oh Vater, der Böse hat mich versucht. Mein Lieben, das kennen wir doch wohl schon aus dem Alten Testament. Ne, wo dann Adam sagt, nicht ich war es, sondern die Frau war es. Und was sagt die Frau? Nicht ich war es, die Schlange war es. Ja, ich kann niemals, mein Lieben, und wenn Sie nur den Satz mitnehmen heute Mittag, ja, ich kann niemals meine Schuld rechtfertigen von den anderen. Niemals sind die anderen schuld an meiner Entscheidung für das Böse. An meiner Entscheidung für das Böse. Und das ist so wichtig. Das erklärt uns, nämlich unser Papst. Dann müssten wir die durch Stolz und Hochmut verursachte Härte reduzieren. Ne? Die Härte ist ja da. Indem wir konkrete Gesten der Versöhnung mit unseren Brüdern und Schwestern täten und um Verzeihung unserer Fehler beten. Das heißt, wir müssen unsere Fehler erkennen. Wir müssen an die Versöhnung drankommen. Und wir müssen wirklich an unsere Schuld drankommen. Die Umkehr ist in der Tat abgeschlossen, wenn sie dazu führt, dass unsere Fehler, unsere Untreue und Ausfälle demütig erkannt werden. So, und was heißt dieses demütig erkannt werden? Es ist ja nichts anderes, als eben zu spüren, zu fühlen, was habe ich da gemacht? Was habe ich da gemacht? Demut ist doch Bescheidenheit. Das ist doch tiefe Bescheidenheit. Und tiefe Bescheidenheit, die ist niemals im Kopf. Niemals. Wenn ich meine, es läuft nicht, wie ich das will, ja, und denke dann, ach ja, ich opfere es ja auf, das ist doch keine Demut. Sondern wenn ich sage, ja, Vater, es ist etwas, was ich nicht ändern kann, aber ich liebe dich. Und ich mich nicht für die Schwere entscheide, für die Härte, für die Resignation, für die Verzweiflung, sondern es in Demut. Und auch dazu, meine Lieben, gibt es so einen schönen Kommentar diese Woche, nämlich vom 12. Dezember. Und das ist diesmal vom heiligen Bonaventura, Kirchenlehrer. Er sagt da, lerne also wahrhaft demütig zu sein, ohne Verstellung wie jene, die sich in Falschheit demütigen und nicht wie die Heuchler, von denen es im Buch Sirach 19,23 heißt. Es ist einer, der sich trügerisch erniedrigt, sein Inneres aber ist voll List. Meine Lieben, das kennen wir ja. Nein, wenn ich keine Widerworte gebe, nach außen hin freundlich, ziehe die Maske auf, bin freundlich, aber ich mache aber die Faust in die Tasche und werde hart und härter in meiner Seele. Ein wahrhaft Demütiger, sagt Bernhard, Bonaventura zitiert Bernhard, will stets gering geachtet, nicht als demütig gepriesen werden. Glaube nicht, dass die Jungfräulichkeit Gott gefalle ohne die Demut. Sicher wäre auch Maria nicht die Gottesmutter geworden, wenn sie in sich Hochmut gehabt hätte. Und deswegen handelt es sich hier um eine große Tugend, ohne deren Besitz es nicht bloß keine andere wahre Tugend gibt, sondern diese sich zum Hochmut auswächst. Christus hat sich für uns erniedrigt, dass zu seiner Zeit nichts verächtlicher angesehen wurde als er. So tief war seine Erniedrigung, so sehr hatte er sich gebeugt, dass niemand über ihn ein rechtes Urteil abgab. Niemand von ihm glaubte, dass er Gott sei. Wenn also unser Herr und Meister selber sagt, der Knecht ist nicht größer als sein Herr und der Jünger steht nicht über seinem Meister, dann musst du, wenn du eine Magd Christi, eine Jüngerin Christi bist, gering, verachtet und demütig sein. Und diese Demut, meine Lieben, das ist eine Haltung in der Freude, wie wir es heute in der Lesung hören. Ja, wenn ich in der Seele bin, wenn ich demütig bin, ist das nicht eine gekrümmte Haltung, die künstlich ist, mit zerknirschten Zähnen und mit der Faust in der Tasche, sondern es ist ein aufrechter Gang. Es ist ein aufrechtes Gehen. Es ist ein in der Hoffnung gehen. Und in der Hoffnung gehen heißt, in meinem Geliebtsein gehen. Ich fühle mich geliebt. Das ist die Kraft der Demütigen. Das kennen die Stolzen nicht. Die Stolzen kennen nur sich. Die kennen nur die Härte und die Verzweiflung. Das kennen die Demütigen nicht. Und das schreibt unser lieber Papst im nächsten Absatz, nämlich von der Hoffnung. Der Gläubige sei derjenige, der durch die Nähe zu seinem Nächsten, wie Johannes der Täufer, Straßen in der Wüste öffne. Das heißt, Aussichten auf Hoffnung. Auch in diesen unübersichtlichen existenziellen Kontexten, die von Versagen und Scheitern geprägt seien, negativen Situationen der Verschlossenheit und Ablehnung dürfen wir nicht nachgeben. Negative Situationen der Verschlossenheit und Ablehnung. Meine Lieben, welches Argument, welches Recht gibt es mir, einen Menschen zu verurteilen? Welches? Und gerade wir Christen, die wir Jesus kennen, welches Recht gibt mir das? Die Ehebrecherin, ja, steht vor der Hinrichtung. Die Männer haben die Steine schon in der Hand, um diese Frau hinzurichten. Wenn Jesus gesagt hätte, ja, dann wäre diese Frau getötet worden. Dann wäre diese Frau getötet worden. Und Jesus sagt, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Sie hat sich nach dem Gesetz schuldig gemacht. Und sie wäre tot. Und Menschen hätten sie getötet. Und dieses Töten wäre in der Liebe gewesen. Glauben Sie das denn? Glauben Sie, dass Töten im Namen Gottes in der Liebe ist? Geht doch nicht. Das ist für mich auch so wunderbar, was Papst Franziskus da sagt mit der Todesstrafe. Es ist in jedem Menschen eine Würde, selbst wenn er der größte Verbrecher wäre, eine Würde immer noch da, die man ihm nicht nehmen darf. Ich weiß es nicht wörtlich, wie er das sagt, aber sinngemäß. Und wenn wir über einen Menschen richten, die wir noch Sünder sind, ja, mit welchem Recht tue ich das denn? Er sagt doch, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und wenn ich noch Sünde habe, mit welchem Recht richte ich dann über die Menschen? Es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. Dann kennen wir nicht die Bibel und wir leben nicht nach der Bibel. Dann sind wir auch keine Jünger Christi. Das geht einfach nicht. Na, und das ist, was unser lieber, wunderbarer Papst uns doch lehrt. Der sagt es doch. Kehren wir um. Kehren wir um. Suchen wir die Hoffnung. Suchen wir unser Geliebtsein. Meine Lieben, und wenn ich mein Geliebtsein spüre, dann komme ich an meine Schuld. Dann fühle ich meine Schuld. Aber da laufe ich ja immer vorweg, weil ich ja mein Geliebtsein nicht annehme. Das klingt so widersprüchlich, ist es aber. Negative Situationen der Verschlossenheit und Ablehnung dürfen wir nicht nachgeben. Das ist dieses Verschließen vor den Menschen, vor den Bedürftigen oder Bedürftigsten. Das sind doch auch die, die in der Sünde sind. Aber wir sind doch selber in der Sünde. Aber es sind auch die, die wirklich arm sind, die obdachlos sind, die krank sind oder was auch immer. Wir dürfen nicht zulassen, dass wir der Mentalität der Welt unterworfen werden, denn das Zentrum unseres Lebens ist Jesus und sein Wort des Lichtes, der Liebe und des Trostes. Denn das Zentrum unseres Lebens ist Jesus und sein Wort des Lichtes, der Liebe und des Trostes. Der Täufer lud das Volk seiner Zeit mit Kraft und Strenge zur Umkehr ein. Er lud es ein. Er kann es ja nur einladen, kann er keinen zwingen. Doch er verstand es, Gesten der Zärtlichkeit und Vergebung gegenüber der Vielzahl von Männern und Frauen zu tun, die zu ihm kamen, um ihre Sünden zu bekennen und sich mit der Taufe der Buße taufen zu lassen. Mein Lieben, mit der Taufe der Buße taufen zu lassen. Kommen wir an unsere Schuld? Kommen wir an unsere Reue? Reue ist wirklich die Schuld fühlen. Was habe ich da gemacht? Ein wirkliches Wahrnehmen, ein existenzielles Wahrnehmen und Stehen vor der Liebe Gottes und dann zu spüren, was habe ich da gemacht. Und im letzten Abschnitt, da heißt es, seinem Zeugnis des Lebens, der Reinheit der Verkündigung, seinem Mut, die Wahrheit zu verkünden, sei es gelungen, die Erwartungen und Hoffnungen auf den Messias wieder zu beleben, die seit langem schwach geworden seien. Auch heute seien die Jünger Jesu berufen, seine bescheidenen, aber mutigen Zeugen zu sein, um die Hoffnung wieder aufleben zu lassen und zu verstehen zu lassen, dass das Reich Gottes trotz allem mit der Kraft des Heiligen Geistes Tag für Tag errichtet werde. Mutige Zeugen, um die Hoffnung wieder aufleben zu lassen. Die Hoffnung wieder aufleben zu lassen. Und das ist unser Geliebtsein annehmen, meine Lieben. Und dafür müssen wir in diese Umkehr kommen. Wir müssen die Schuld ins Bekenntnis bringen. Papst Benedikt sagt das im Band 2 über die Fußwaschung, Seite 91, sagt, Schuld darf nicht im Stillen in der Seele weiter schwären und sie von innen her vergiften. Sie braucht Bekenntnis. Durch das Bekenntnis tragen wir sie ans Licht, halten sie in Christi reinigende Liebe hinein. Vergleiche Johannes 3,20. Im Bekenntnis wäscht der Herr immer neu unsere schmutzigen Füße und bereitet uns für die Tischgemeinschaft mit ihm vor. Mein Leben, Schuld darf nicht im Stillen der Seele weiter schweren und sie von innen her vergiften. Von innen her vergiften. Und das ist doch das, was wir kennen. Vom Gleichnis vom barmherzigen Vater von den beiden Brüdern, da spricht er doch, wie der Sohn innerlich verbittert ist. Ja, Bitterkeit kommt in ihm auf, heißt es da, Seite 249. Bitterkeit. Bitterkeit. Er wollte gerne auch so sein wie sein Bruder. Aber er hat nicht gesehen, was der Bruder für einen Weg gegangen ist, den Weg der Umkehr. Er ist diesen Weg gegangen. Denn Seite 244, 45 folgende, da schreibt es, da heißt es nämlich da von der Umkehr. Was war nämlich diese Umkehr des Sohnes? Er schreibt dann da, der Verlorene verprasst sein Wesen, sich selbst. Mein Lieben, wenn ich sündige, verprasse ich mein Wesen, meine Existenz, mein Ich. Mein Sein vor dem Vater, ich verprasse damit die Liebe Gottes. Ja, und er sagt, das heißt dann da, der Verlorene begreift, dass er verloren ist. Meine Lieben, der Verlorene begreift, dass er verloren ist. Dass er zu Hause ein Freier war und dass die Knechte seines Vaters freier sind als er, der sich ganz frei geglaubt hatte. Und er ging in sich, sagt das Evangelium 15,17, und ruft damit, wie mit den Worten vom fernen Land, das philosophische Denken der Väter auf den Plan. Weit von zu Hause, von seinem Ursprung weglebend, war dieser Mensch auch weit von sich selbst weggegangen. Er lebte von der Wahrheit seiner Existenz weg. Mein Lieben, das sagt unser Papst Benedikt. Er lebt von der Wahrheit seiner Existenz weg. Seine Umkehr, seine Bekehrung besteht darin, dass er dies erkennt, sich als Entfremdeten begreift, der wirklich in die Ferne gegangen ist, und dass er nun zu sich selbst zurückkehrt. In sich selbst aber findet er die Wegweisung zum Vater, zur wahren Freiheit eines Sohnes. In sich selbst. Nicht, dass da auf einmal ein Lehrer kommt, sondern ich fühle die Schuld. Ich merke, das habe ich falsch gemacht. Und da gehe ich weiter. Das ist diese Umkehr, der Weg der Umkehr. Das Eintauchen in die Reue, das Eintauchen in die Buße. Die Worte, die er sich für die Heimkehr vorbereitet, lassen uns die Weite seiner inneren Wanderung erkennen, die er nun durchschreitet. Sie sind ein Unterwegssein der Existenz, die nun wieder alle Wüsten durchschreitend sich nach Hause, zu sich selber und zum Vater begibt. Er wandert zur Wahrheit seiner Existenz hin und so nach Hause. Mein Lieben, da kann man doch nicht sagen, ich bin schon da, wenn ich das doch nicht wahrnehme. Wenn ich wieder in der Existenz, wieder ich wieder im Ursprung in meiner Seele bin. Das geht doch nicht. Und das ist so wichtig, dass wir das tun. Wir müssen es tun, meine Lieben. Nicht drüber sprechen, sondern wir müssen es umsetzen. Das hat unser Papst Franziskus diese Woche gesagt, am 6. Dezember. Er sagt da, sagen und tun, darum geht es doch. Das Sagen ist eine Art zu glauben, aber eine sehr oberflächliche. Ich sage, dass ich Christ bin, aber ich tue nicht die Dinge des Christen. Es ist ein bisschen so, um es einfach auszudrücken, sich als Christ zu schminken, nur zu sagen ist eine Schminke. Zu sagen, ohne zu tun. Der Vorschlag Jesu ist die Konkretheit immer konkret, immer konkret. Wenn sich jemand näherte und um Rat bat, immer konkrete Dinge. Die Werke der Barmherzigkeit sind konkret. Mein Leben, ist das nicht klar? Dass wir eben nicht im Kopf sagen, ja, ja, ich denke an dich. Nein, nein. Sondern wenn jemand Hilfe braucht, wenn eine Mama ja, ihr schreiendes Baby im Kinderwagen hat, ja, dann sagt sie ja auch nicht, ich weiß, du bist hungrig, und dann geht es einfach weiter an den Fernseher. Das tut doch keine Mama. Sondern wenn die Mama hört, dass das Kind weint, dann geht sie doch an den Kinderwagen und gibt ihm was zu essen. Oder? So konkret ist es. So konkret. Und das zweite Wortpaar Sand und Fels, sagte Papst Franziskus, sei zwischen zwei entgegengesetzten Richtungen aufgeteilt. Der Sand ist nicht fest. Er sei ohne Folge des Sagens. Er sei eine Folge des Sagens. Ein Make-up als Christen. Ein Leben ohne Fundament. Der Fels dagegen sei der Herr. Der Fels ist er, die Kraft. Aber oft tritt derjenige, der auf den Herrn vertraut, nicht in Erscheinung. Er hat keinen Erfolg, er ist verborgen. Doch er ist fest. Er setzt die Hoffnung nicht auf das Sagen, auf Eitelkeit, auf Stolz, auf die flüchtigen Mächte des Lebens. Der Herr, der Fels. Die Konkretheit des christlichen Lebens lässt uns vorwärts gehen und auf dem Felsen bauen, der Gott ist, der Jesus ist. Auf dem Festkörper der Gottheit. Nochmal die schöne Formulierung. Nicht auf dem Schein oder auf der Eitelkeit, dem Stolz, den Empfehlungen. Nein, die Wahrheit. Meine Lieben, er setzt die Hoffnung nicht auf das Sagen. Er tut es. Wer ist mein Nächster? Das ist doch, wo Jesus dann provoziert wird. Und dann bringt er die Geschichte von dem barmherzigen Samariter. Und dann wird er doch gefragt, ja, und wer ist jetzt mein Nächster? Ja, der an dem Nächsten Gutes tut. Wieder eben der barmherzige. Dann sagt Jesus, geh und handle genauso. Geh und handle genauso. Es geht um dieses Handeln. Es geht um dieses Umsetzen, meine Lieben. Soweit die vom 6. Dezember, eben halt, dass ich ein Christ bin. Aber wenn ich das nur spreche, eben nicht die Werke tue, dann bin ich es eben nicht. Meine Lieben, und dann möchte ich noch eine Ansprache bringen vom 4. Dezember, wo nämlich so konkret unser Papst dann wird, wie ich nämlich dann inwendig die Ursache sehe. Dass es nämlich um meine Seele geht. Um meine Seele. Dass das Handeln aus der Seele kommt. Denn es heißt doch in der Schrift, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Und wenn ich den anderen anklage oder seine Fehler an den Pranger bringe, dann ist doch diese Boshaftigkeit in mir. Dann bin ich kein Friedefürst. Kein Friedefürst. Denn er sagt am 4. Dezember folgendes. Das ist ja die Erzählung von Jesaja, mit dem der Wolf findet Schutz beim Lamm, ne, Panther und Böcklein, ja, finden zusammen und so weiter. Diese tolle Stelle. Da sagt er, die Adventszeit sei daher gerade eine Zeit, um uns auf dieses Kommen des Fürsten des Friedens vorzubereiten. Es ist eine Zeit, sich selbst zu befrieden. Es handelt sich um eine Befriedung, vor allem mit uns selbst. Da sagt er es ja schon wieder, mit der Umkehr. Die Seele befrieden. Hören Sie mal an, wie liebevoll er das sagt. Die Seele befrieden. Oft sind wir nicht in Frieden, sondern ängstlich, in Angst, ohne Hoffnung. Und schon sagt er es schon wieder. Angst und ohne Hoffnung. Meine Lieben, wir müssen doch aus der Hoffnungslosigkeit raus. Wenn wir das schon mal als Umkehr sehen würden, dass wir aus der Hoffnungslosigkeit in die Hoffnung gehen. Es gehört doch zusammen, Glaube, Hoffnung und Liebe. Es gehört doch zusammen. Wenn ich nicht im Vertrauen bin, bin ich auch nicht in der Hoffnung und auch nicht in der Liebe. Meine Lieben, das kann man doch nicht splitten. Ich kann nicht sagen, ich liebe dich, aber ich vertraue dir nicht. Es geht nicht. Es geht nicht, meine Lieben. Und das muss ich erkennen. Ich kann nicht sagen, ich fühle mein Geliebtsein, aber den anderen noch verurteilen. Oder das, was er mir sagt, nicht für wahr halte. Weil ich ihm nicht vertraue. Wirklich vertrauen, weil ich ihn lieb habe. Sie kennen doch immer, Sie bringen doch so gern das Zitat von Pieper. Glauben heißt, ich halte das Zeugnis von jemandem, den ich lieb habe, für wahr. Nicht, was er das sagt, sondern weil der es mir sagt, ich ihn lieb habe. So, und mache ich Unterschiede? Kann ich denn Unterschiede machen und sage, dich liebe ich und dich liebe ich nicht? Kann ich denn die Liebe dosieren? Würde die Sonne denn die Liebe dosieren? Nein, niemals, niemals. Oder, meine Lieben, haben wir was falsch verstanden vom Christentum, von Jesus? Nee. Und das ist es. Oft sind wir nicht im Frieden, sondern in der Ängstlichkeit, in der Angst und ohne Hoffnung. Und die Frage, die der Herr uns heute stellt, lautet, wie geht es deiner Seele heute? Ist sie in Frieden? Ist das nicht schön? Meine Lieben, lassen Sie sich das mal von Papst Franziskus wirklich in die Augen sagen. Und dieses Erlebnis, das habe ich gehabt. Ihm in die Augen zu schauen. Ihm die Stirn zu berühren. Und das wahrzunehmen, wenn der mir sagt, Fritz, Wie geht es deiner Seele heute? Ist sie im Frieden? Und wenn dies nicht der Fall sei, müsse man den Friedenfürsten bitten, ihn zu befrieden, um sich auf die Begegnung mit ihm vorzubereiten. Wir seien es gewohnt, die Seele anderer zu betrachten, doch schau auf deine Seele. Ja, eben, wir gucken immer auf die anderen. Ja, und der, das war doch bei Petrus schon gewesen, wo Jesus ihm vergeben hat, liebst du mich, ja Herr. Und dann danach gucken sie auf Johannes und Petrus fragt, und was ist mit ihm? Immer die anderen. Bleiben wir bei uns selbst. Und da sagt er, man müsse das Haus befrieden, die Familie. Es gibt so viel Traurigkeiten in den Familien, so viel Kämpfe, so viel kleine Kriege, so viel Uneinigkeit. Und der Papst lud uns ein, in diesem Fall zu fragen, ob in der Familie der Frieden sei oder ob er der Familie sich im Krieg befinde oder einer gegen den anderen sei, ob es Uneinigkeit herrsche, ob es Brücken oder Mauern gibt, die uns trennen. Auch Mauern, Mauern der Härte, meine Lieben. Des Hasses, der Abgrenzung, der Verschlossenheit, was wir eben gehört haben. Und davon müssen wir umkehren. Das müssen wir aber erst erkennen. Ich muss erkennen, ich habe die Mauer gebaut. Denn nur weil jemand mit mir nicht spricht und ich mich beleidigt fühle, dann mache ich mich doch zu, weil ich mich beleidigt fühle. Warum der andere mit mir spricht, das weiß ich nicht. Der wird seine Verletzungen haben und auch seinen Grund. Aber wenn ich mich dann beleidigt zeige, baue ich bei mir die Mauer auf. Das zu erkennen, darum geht es. Und dann sagt er, im dritten Bereich, für den Papst, wo der Papst die Befriedung fordert, ist die Welt, in der es mehr Krieg als Frieden gibt. Es gibt so viel Krieg, so viel Uneinigkeit, so viel Hass, so viel Ausbeutung, da ist kein Friede. Und dann sagt er, was tue ich, um zum Frieden in dieser Welt, in der Welt beizutragen? Aber die Welt ist zu weit weg, Pater. Aber was tue ich, um dem Frieden in der Nachbarschaft, in der Schule, am Arbeitsplatz zu helfen? Ich habe immer eine Entschuldigung bereit, ich habe immer eine Entschuldigung bereit, um in den Krieg zu ziehen, zu hassen und über andere schlecht zu reden. Das ist Krieg. Meine Lieben, hören Sie mal, wie klar unser Papst Franziskus da spricht. Ich habe immer eine Entschuldigung bereit, um in den Krieg zu ziehen, zu hassen und über andere schlecht zu reden. Das ist Krieg. Können wir das sehen? Wie rede ich über den Menschen? Bin ich wirklich voller Mitleid da? Oder voller Härte? Sehe ich in dem anderen mich, wie Papst Franziskus es uns lehrt in dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter? Finde ich mich? Lass ich mein Inneres aufreißen von der Liebe aufgrund der Verletzung des anderen? Lass ich das? Tue ich das? Bin ich sanftmütig, sagt Franziskus? Versuche ich Brücken zu bauen? Verurteile ich nicht? Außerdem fragen wir die Kinder, was machst du in der Schule, wenn da ein Gefährte, eine Gefährtin ist, die du nicht magst, die ein bisschen hassenswert oder schwach? Und mobbst du sie oder schließt du Frieden? Versuchst du Frieden zu machen? Verzeihe ich alles? Handwerker des Friedens? Es braucht diese Zeit des Adventes, der Vorbereitung auf das Kommen des Herrn, der der Fürst des Friedens ist. Meine Lieben, sehen Sie das? Und es ist so wichtig, dass wir das sehen, dass wir wirklich unsere je eigene Geschichte sehen und dass wir da dran kommen, dass wir sehen, dass wir verletzt sind. Ja, das sind wir alle. Alle. Aber berechtigt es mich, wenn ich als Kind geschlagen wurde, dass ich dann weiterhin alle Menschen in meinem Leben schlage? Gibt das mir eine Berechtigung? Nur weil ich geschlagen wurde, darf ich jetzt alle anderen schlagen? Nein, unser Maß ist doch Jesus, die Nachfolge Jesu. Dann so wie er werden wie er, wie der Samariter. Und in seinem Jesusbuch schreibt uns das unser Papst Benedikt, Seite 240. Da spricht er von dem Spoliatus supernaturalibus und vulneratus innaturalibus. Das heißt, übersetzt, des ihm geschenkten Glanzes der übernatürlichen Gnade beraubt und in seiner Natur verwundet. Dann übersetzt er das. Das heißt, er spricht davon, von der ganzen Menschheit, die verletzt ist. Er sagt da, die Straße von Jerusalem nach Jericho erscheint also das Bild der Weltgeschichte. Der Halbtote an ihrem Rand als Bild der Menschheit. Meine Lieben, die ganze Menschheit liegt halbtot am Wegesrand. Hören Sie sich das mal an. Hören Sie sich das mal an. Die Halbtote an ihrem Rand, Bild der Menschheit. Priester und Levit gehen vorbei. Aus dem eigenen der Geschichte, aus ihren Kulturen und Religionen allein, kommt keine Heilung. Wenn der Überfallene das Bild des Menschen schlechthin ist, dann kann der Samariter nur das Bild Jesu Christi sein. Nein, wir kommen da nicht mit Äußerlichkeiten dran, nicht mit Gesetzen, nicht mit äußeren Religionen, sondern nur über die Liebe. Und die, die Jesus uns vorgelebt hat, Gott. Und da schreibt Benedikt, Gott selbst, der für uns der Fremde und der Ferne ist, nein, Gott, der selbst der Fremde und der Ferne ist. Wir meinen, Gott wäre es, aber ich bin ja der Halbtote. Und Gott ist der Fremde, dieser Samariter, der für uns der Fremde und der Ferne ist, hat sich aufgemacht, um sich seines geschlagenen Geschöpfes anzunehmen. Gott der Ferne hat sich in Jesus Christus zum Nächsten gemacht. Meine Lieben, das ist das, was Johannes will, kehrt um. Das ist das, was Jesus will, kehrt um. Und weiter unten, da sagt er, in jeden einzelnen Menschen gehen die beiden Figuren an. Jeder ist entfremdet, gerade auch der Liebe entfremdet, die ja das Wesen des übernatürlichen Glanzes ist, dessen wir beraubt wurden. Darum habe ich das eben vorgelesen. Des übernatürlichen Glanzes, Gnade beraubt und in seiner Natur verwundet. Jeder einzelne Mensch gehen diese beiden Figuren an. Jeder ist entfremdet, gerade auch der Liebe entfremdet. Und zuerst muss zuerst geheilt und beschenkt werden. Jeder muss zuerst geheilt und beschenkt werden. Aber jeder sollte dann auch Samariter werden, Christus nachfolgen und werden wie er. Dann leben wir richtig. Dann lieben wir richtig, wenn wir ihm ähnlich werden, der uns alle zuerst geliebt hat. 1. Johannes 4,19. Meine Lieben, sehen Sie das? Ja, jedem einzelnen Menschen gehen die beiden Figuren an. Jeder ist entfremdet. Er spricht davon, jeder ist entfremdet. Gerade auch der Liebe entfremdet. Das heißt, wir sind nicht mehr in der Liebe, sondern in der Sünde. Aber nicht, weil die anderen es schuld sind, sondern weil ich gesündigt habe. Es geht nicht um eine fremde Schuld. Und jeder muss zuerst geheilt und beschenkt werden. Aber jeder sollte dann auch Samariter werden. Christus nachfolgen und werden wie er. Sehen Sie das, mein Lieben, wo Johannes uns und wo Jesus uns hinhaben will? Und noch eine Stelle von unserem lieben Papst Benedikt zum Schluss, nämlich in seinem Jesusbuch Seite 116, was uns vielleicht helfen kann, um da an die Reue zu kommen, dann unsere Schuld zu kommen, dass wir merken, was wirklich, dass wir der Umkehr bedürfen. Da sind nämlich aus dem Abschnitt die zwei selig die Trauernden und die zwei Arten von Traurigkeit. Er sagt da, Seite 116, es gibt zwei Arten von Traurigkeit. Eine Traurigkeit, die Hoffnung verloren hat. Sehen Sie schon wieder das mit der Hoffnung. Nämlich das Überzeugtsein, geliebt zu sein. Das ist es doch mit der Hoffnung. Der Liebe nicht mehr traut und der Wahrheit und daher den Menschen von innen zersetzt und zerstört. Meine Lieben, das sind wir innerlich. Innerlich sind wir kaputt. Wir sind da am Ende. Aber auch die Traurigkeit, die aus der Erschütterung durch die Wahrheit kommt, den Menschen zur Umkehr bringt, zum Widerstand gegen das Böse. Mein Lieben, das ist die Traurigkeit, ja, die aufbaut. Und da sagt er eine schöne Formulierung weiter unten, da sagt er, diese Traurigkeit heilt, weil sie den Menschen neu zu hoffen und zu lieben lehrt. Für die erste Traurigkeit steht Judas, der vom Erschrecken über seinen eigenen Fall getroffen, nicht mehr zu hoffen wagt und in der Verzweiflung sich selbst hängt. Und für die zweite Art von Traurigkeit steht Petrus, der vom Blick des Herrn getroffen in Tränen ausbricht, die heilend sind. Die heilend sind. Sie pflügen das Erdreich seiner Seele um. Er beginnt von Neuem und wird neu. Sie pflügen das Erdreich seiner Seele um. Er beginnt von Neuem und wird neu. Für die zweite Art von Traurigkeit steht Petrus da, vom Blick des Herrn getroffen, in Tränen ausbricht, die heilend sind. Sehen Sie das, meine Lieben? Sehen Sie das? Die Traurigkeit, die aus der Erschütterung durch die Wahrheit kommt, den Menschen zur Umkehr bringt. Das ist das, was ich anfangs gesagt habe. Was habe ich da gemacht, mein Leben? Sehen Sie das? Soweit für heute, mein Lieben. Dass wir da wirklich einmal sehen, diesen Weg, den Johannes der Täufer uns zeigt. Wie er eben aufruft zur Umkehr und zur Taufe, zur Vergebung der Sünden. Und was damit gemeint ist jetzt, ebnet dem Herrn den Weg, bereitet ihm den Weg, ebnet ihm die Straßen. Dass wir sehen, dass es unsere Sünde ist, die uns blockiert, unsere Sünde, die uns hart macht. Und dass wir wirklich umkehren sollen. Dass wir erkennen, dass wir gesündigt haben, dass wir erkennen, dass wir schuldig geworden sind. Dass wir das erkennen und so wie der verlorene Sohn wirklich merken, halt, da stimmt was nicht. Dass wir tief in unsere Seele eine Sehnsucht spüren, nein, es war einmal anders. Am Anfang meines Lebens war es anders. Da war ich beim Vater, da war ich zufrieden. Und dass ich dann losgehe nach Hause, wie sagt der Heilige Vater, dass ich eben erwandert zur Wahrheit seiner Existenz hin und so nach Hause. Und dass ich eben dann nicht verbittere wie der zweite Sohn, der eben Bitterkeit kommt in ihm auf. Denn der ältere Bruder weiß nichts von den inneren Wandlungen und Wanderungen des anderen, von dem Weg in die weite Entfernung von seinem Abstieg und seiner neuen Selbstfindung. Er sieht nur das Unrecht. Und da zeigt sich wohl, dass auch er im Stillen von einer Freiheit ohne Grenzen geträumt hatte. Dass er inwendig bitter geworden ist. Dass er inwendig bitter geworden ist in seinem Gehorsam und nicht weiß um die Gnade des Daheimseins, der wirklichen Freiheit, die er als Sohn hat. Mein Kind, du bist immer bei mir, sagt ihm der Vater. Und alles, was mein ist, ist auch dein. Er erklärt ihm damit die Größe des Kindseins. Meine Lieben, und das möchte ich Ihnen heute mitgeben, dass wir das so ernst nehmen wie noch nie, dass wir damit gemeint sind und dass wir, auch wenn sich jemand wirklich dann bekehrt und spürt, was habe ich da gemacht, dass ich auch dann nicht richte, niemals richten, niemals. Sondern in jedem Menschen immer und immer die Würde des Vaters sehe. Eigentlich nach der goldenen Regel, was du nicht willst, dass man dir zufügt, das füge auch keinem anderen zu. In dem Sinne, mein Lieben, möchte ich noch den Segen geben und aufrufen, bereitet dem Herrn den Weg, kehrt um. Und so segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.
Amen.
Das war unsere adventliche Spiritualitätssendung an diesem zweiten Sonntag im Advent. Bereitet den Herrn den Weg des Herrn, so hieß es heute im Evangelium dieses Sonntags. Wir haben den Vers 4 etwas herausgenommen und ihn genauer betrachtet. Ganz ausführliche Gedanken haben wir dazu gehört von unserem Referenten Pfarrer Fritz May aus Langenfeld. Ein herzliches Dankeschön für diese Stunde, wo Sie uns auch aufgerufen haben, diesen Weg der Umkehr, besonders in den restlichen Tagen dieses Advents, einzuschlagen. Sie haben die Möglichkeit, liebe Hörerinnen und Hörer, morgen früh um 5 Uhr diese Sendung noch einmal nachzuhören in unserem Nachtprogramm, beziehungsweise sich von dieser Sendung eine CD zu bestellen. Morgen ist unser CD-Dienst von Radio Horeb wieder erreichbar für Sie unter der 08328 921 120 oder Sie gehen auf unsere Homepage unter www.horeb.org, besuchen dort unsere Mediathek. In der Sendereihe Spiritualität unter dem heutigen Datum finden Sie dann in Kürze diese Sendung zum Download. Ihnen allen noch eine gesegnete Adventszeit, einen schönen zweiten Adventssonntag Ihnen noch. Es verabschiedet sich Ihre Claudia Kiesel.